Guten Tag, sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Webcast. Mein Name ist Stefan Teuxdorf, heute ist der 19. September 2018 und für die dieswöchige Sendung begrüße ich auch sehr herzlich Helga Zeppler-Rusch. Guten Tag, Helga.
Ja, hallo, guten Tag.
Wunderbar, kann ich gut hören. Ich würde gleich mit dem Thema einsteigen, zu dem uns tatsächlich auch sehr viele Fragen und Kommentare erreicht haben, weil es einfach eine sehr schwierige Sache ist. Und das dreht sich um die Lage in den USA mit den herannahenden, eher nicht mehr weit entfernten Zwischenwahlen, die nicht unproblematisch sind sowieso, kommt natürlich wieder ein Fragezeichen auf uns zu. Und deswegen würde ich gerne damit einsteigen, deine Einsichten in das, was sich da gerade abspielt in den USA. Denn es scheint ja, dass die Auseinandersetzung zwischen denjenigen, die die USA auf Kriegskurs halten wollen gegen China, Konfrontationskurs mit Russland, dass die möglicherweise eine schwere Schlappe erlitten haben, aber es ist nicht so ganz deutlich, das von hier aus zu sagen. Wie siehst du das?
Ja, das ist vielleicht der größte Skandal in der Geschichte der USA, der im Augenblick aufgedeckt wird. Und zwar haben wir ja schon öfter darüber gesprochen, dass dieser Coup-Versuch war von den Geheimdienstchefs der Obama-Administration in Kollusion mit Großbritannien, dem britischen Geheimdienst MI6, gegen die Wahlkampagne von Trump und dann, nachdem er gewählt war, gegen den Präsidenten Trump, mit dem Ziel, ihn in irgendeiner Weise aus dem Amt zu entfernen und dass das also ein waschechter Coup-Versuch ist und dass hinter dem ganzen Russiagate gegen Trump nur der Versuch stand, ihn daran zu hindern, ein gutes Verhältnis zu Russland zu entwickeln, was er im Wahlkampf versprochen hatte. Und das ist ja jetzt geplatzt. Und zwar hat Trump das gemacht, was im Grunde das Offensichtliche war. Er hat nämlich die Anordnung gegeben, dass ein Großteil der Dokumente, die mit diesem sogenannten FISA-Gericht, das also ein geheimes Gericht ist in den USA, was zuständig ist für die Überwachung von ausländischen, aber leider auch inländischen Personen. Die wurden ja quasi auf der Basis dieses berühmten oder berüchtigten Dossier von Christopher Steele, ehemaliger oder angeblich ehemaliger MI6-Agent, alle dazu angeleitet, die ganzen Operationen auszuführen. Und was natürlich absolut illegal ist, weil dieses Steele-Dossier besteht nur aus einem Haufen von absolut schmutzigen Fabrikaten, keinerlei Basis, nichts bewiesen. Und das ist also eine klassische Geheimdienstoperation. Und jetzt hat Trump angeordnet, dass ein Großteil der Dokumente, die mit diesem FISA-Court, also FISA-Gericht zusammenhängen, dass das alles veröffentlicht werden soll, dass es der amerikanischen Bevölkerung zugänglich gemacht werden soll. Ebenso der ganze E-Mail-Verkehr um die Kollusion von Bruce Ohr mit Christopher Steele während der gesamten Zeit und auch nachdem er vom FBI eigentlich schon entlassen wurde, weil er illegale Informationen an die Medien gespielt hatte und die Interviews mit 70 Individuen in diesem Zusammenhang. Und wie wir ja vielfältig veröffentlicht haben, ist also absolut sicher, dass das beweisen wird, dass die britische Regierung, der britische Geheimdienst in einem absolut eklatanten Versuch gegen die Wahlkampagne von Trump vorzugehen und dann natürlich, als er Präsident war, gegen den Präsidenten und dass das Ganze von Hillary Clinton der Kampagne bezahlt wurde. Also das ist der dickste Skandal in der Geschichte der USA. Und natürlich ist jetzt die Gegenreaktion der Demokraten, der demokratischen Führung, die damit voll drin hängen, die sind also vollkommen also an der Decke. Nancy Pelosi, Adam Schiff, Schumer, Warner, also die Top-Demokraten haben jetzt einen Brandbrief geschrieben an Rosenstein vom Department of Justice, an Wray vom CIA, FBI, der neue FBI-Chef, die sollen das absolut verhindern. Aber das ist jetzt alles wirklich draußen. Und es ist wirklich wieder mal so eine absolut ein Lehrstück, was sich alle Leute wirklich mal vergegenwärtigen sollten, dass von dieser Geschichte so gut wie nichts in den deutschen Medien erschienen ist. Oder wenn überhaupt was erscheint, dann ist es in so einer eigentlich für einen normalen Leser oder Zuschauer, der das irgendwie nicht permanent in die Tiefe verfolgt, dass es vollkommen unverständlich ist. Es ist also ein absoluter Cover-up. Und es gibt also jetzt Stimmen in den USA, die sagen, es wird nicht nur diesen Demokraten da wirklich an den Kragen gehen, sondern eben auch den Medien, die da eben diese Rolle gespielt haben. Und das wird sich natürlich, dann kann man das also auf die europäischen oder deutschen Medien durchaus ausdehnen. Aber das wird noch ein dickes Nachspiel haben und es gibt also eine sehr, sehr gute Chance, dass das Ergebnis der November Zwischenwahl also vollkommen bestimmen wird.
Im einen oder anderen ist ja vielleicht noch der Name Keisha Rogers ein Begriff. Sie hatte vor vielen Jahren auch mal Deutschland besucht und war auch damals als Kandidatin angetreten in Texas zu Abgeordnetenhauswahlen. Und jetzt ist es wieder so, dass sie in einem Wahlkreis sich zur Wahl stellt als unabhängige Kandidatin und interessanterweise gegen einen derjenigen, der doch eine ganz große Rolle in diesem ziemlich korrupten Anti-Trump-Camp spielt. Ich würde dich daher gern bitten, uns vielleicht auch da einen kurzen Einblick zu geben, weil es sich daran auch vielleicht zeigt, wie das auch in den USA von der Bevölkerung aufgenommen und gesehen wird.
Ja, Keisha Rogers hat, wie gesagt, schon einige Wahlen gewonnen, also zumindest Vorwahlen gewonnen und hat also ganz erhebliche Ergebnisse in der Vergangenheit gehabt. Und sie tritt also an gegen diesen Al Green, der sich also zum selbsternannten Anführer der Impeachment, also der Kampagne für die Amtsenthebung gegen Trump, da aufgeschwungen hat. Und sie fordert ihn eben da jetzt heraus. Und wir haben also eine wirklich hochinteressante Situation, weil der Distrikt in Texas, wo Keisha als Kandidatin ist, das ist einer der ärmsten Distrikte überhaupt. Viele Afroamerikaner, Hispanier, Asiaten und natürlich sind die ökonomischen Bedingungen katastrophal. Die Auswirkungen von dem Hurricane Harvey vom letzten Jahr sind noch überhaupt nicht beseitigt. Es gibt ja diese absoluten sozialen Probleme, die explodieren, die Drogenabhängigkeit, die Selbstmordraten und so fort. Und dieser Al Green hat also als Demokrat kein anderes Thema als das Amtsenthebung gegen Trump. Und Keisha hat also jetzt da eine volle Kampagne lanciert, wo sie diese ganzen Enthüllungen in die Kampagne reinbringen wird. Und das wird dem Al Green noch ganz gehörig um die Ohren fliegen, weil es eben jetzt deutlich wird, dass diese Impeachment-Kampagne, also diese Kampagne zur Amtsenthebung, Teil ist des Coups. Also von daher denke ich mal, ist also wirklich jeder Grund dieser Kampagne von Frau Rogers mit höchster Aufmerksamkeit zu folgen, weil das hat nationale Bedeutung.
Und einen anderen, wenn wir noch kurz bei den USA bleiben, ein anderes Schlaglicht, was vielleicht auch internationaler noch mehr wahrgenommen wird als eine Wahlkampagne in Texas, ist die Tatsache, dass sich der George Papadopoulos gerade zu Wort gemeldet hat, ich glaube gestern oder jedenfalls vor etwas weniger als 24 Stunden in Fox in einem Interview. Und da, wenn ich richtig verstanden habe, spricht er darüber, dass er eigentlich im Grunde genommen in eine Falle reingelockt worden ist, um wiederum den Trump in eine Falle zu kriegen. Ist das ungefähr so richtig wiedergegeben? Was weißt du darüber?
Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Das ist so ein Interview mit Fox TV von gestern. Also wer sich wirklich mal ein unabhängiges Bild über die inneren Geschehnisse in Amerika verschaffen will, der soll sich einfach mal dieses Fox TV Interview angucken. Es ist relativ komplex, deshalb will ich das jetzt hier nicht alles wiederholen. Aber der Grundpunkt ist, dass Papadopoulos sagt, er ist bewusst nach London gelockt worden. Er wurde richtig angeheuert von einer Kombination von australischem, britischem und amerikanischen Geheimdiensten mit der Idee, die Trump-Kampagne zu infiltrieren. Und er hat also jetzt gesagt, er hat sich alles nochmal angeguckt, seine Notizen, und ist also jetzt da voll mit an die Öffentlichkeit gegangen und hat also eine totale Anklage gegen Großbritannien, gegen Australien. Und also wirklich eine absolute Agentenstory erster Güte. Also jeder, der sich wirklich mal etwas angucken will, was so eine Inside-Geschichte gibt, der soll sich das angucken. Und es ist also wirklich sehr bemerkenswert, dass Trump selber einen Tweet abgesetzt hat über diese ganzen Enthüllungen und gesagt hat, dass er absolut stolz ist, dass er das gemacht hat. Und dass das wahrscheinlich der wichtigste Akt seiner Präsidentschaftszeit sein wird. Und das ist wirklich wahr. Weil wenn das weitergeht, und ich sehe im Augenblick nicht, wie die das, diesen Geist nochmal in die Flasche stopfen können, dann ist das natürlich das, was diese unselige Allianz der Sonderbeziehungen zwischen Großbritannien und den USA absolut zerstören wird. Und das war ja immerhin das ganze Vehikel, wie im Grunde nach dem Kollaps der Sowjetunion quasi alle Versprechen, die gegenüber Russland gemacht wurden, keine Ausdehnung der NATO und so weiter, wie das alles gebrochen wurde und stattdessen eben sukzessive Farbrevolutionen, Regierungswechsel bis eben zur heutigen Eskalation der NATO da an den Grenzen von Russland und ähnlichen bedrohlichen Dingen. Also das ist alles, was jetzt im Grunde entwirrt wird. Und deshalb ist es nicht eine inneramerikanische Angelegenheit, sondern die Kriegspartei selber steht jetzt in der Anklage. Also ich kann nur noch mal sagen, wer das nicht mitverfolgt in Europa, der verschläft wirklich die wichtigste Entwicklung der augenblicklichen Situation.
Helga, ein Teil dieser Sache, beziehungsweise in dieser großen Frage, hat uns ja in der Sendung vor 2 Wochen beschäftigt. Du hattest den Artikel dort zitiert von Willy Wimmer, der ja kurz gefasst sagt, was zwischen der Gegenwart und dem Dritten Weltkrieg steht, ist noch Trump. Und dass es also eine ganz fatale Sache wäre, wenn also diese Versuche, das Verhältnis zwischen den USA und Russland da zu normalisieren und zu befrieden, wenn das alles schiefgehen würde durch Impeachment und diese Vorgehensweisen. Um vielleicht mal einen Blick in das, vielleicht in eines der Länder zu werfen, das in gewisser Weise symbolhaft auch für diesen Fortschritt steht, bis jetzt, man muss ja immer vorsichtig sein, Nordkorea. Vielleicht können wir das auch an der Stelle verwenden, um einfach mal zu gucken, wie hat sich das denn entwickelt mit Nord- und Südkorea, aber auch in Bezug auf zwischen Nordkorea und den USA seit dem Treffen, das eben stattgefunden hat, damals in Singapur zwischen Trump und Kim Jong-un. Was weißt du darüber?
Ja, also gerade heute, angefangen mit gestern, dann weiter heute und morgen, ist ein Gipfel in Pyongyang, wo der südkoreanische Präsident Moon dort einen Staatsbesuch macht. Und also das war wirklich tolle Bilder. Das sind die beiden Präsidenten, Moon und Kim Jong-un, mit offenem Wagen durch die Straßen gefahren. Tausende von Leuten waren da, zum Teil in der Nationalkleidung, zum Teil, dass sie Fahnen für die Wiedervereinigung geschwenkt haben. Und das Treffen ist also hervorragend verlaufen. Die haben also beschlossen, eine gemeinsame Militärkommission zwischen den Top-Militärs von Süd- und Nordkorea einzurichten. Kim Jong-un wird noch dieses Jahr nach Seoul fahren. Und also der Prozess der Wiedervereinigung ist voll im Gang und auch in Richtung eines Friedensvertrags. Und natürlich ist das wirklich das Resultat, nicht nur, aber vor allen Dingen auch des Gipfels, was Trump mit Kim Jong-un in Singapur hatte. Und ich hatte ja nach diesem Gipfel das als historischen Durchbruch bezeichnet und gesagt, man soll dieses Singapur-Modell für jeden Konflikt anwenden. Das heißt, man kann total gegnerische Kräfte, die also im Clinch sind. Man kann das umdrehen, indem man die Politik genau auf die andere Richtung spult und dass das wirklich ein Modell sein kann für die Konfliktlösung überall auf der Welt. Das ist auf einem guten Weg und ich denke mal, der Wille der Bevölkerung in Nord- und in Südkorea ist inzwischen so stark für diesen Prozess, dass es also wirklich sehr unwahrscheinlich ist, dass das nochmal zum Entgleisen gebracht werden kann. Vor allen Dingen jetzt auch, weil die südliche Provinz in China, Liaoyang, die haben jetzt gerade angekündigt, dass sie also ihre Seidenstraßeninitiative, also die Belt and Road Initiative, von dieser südlichen Provinz Chinas ausdehnen will nach Nordkorea, Südkorea bis Busan in Südkorea und dass das alles Teil wird dieser Belt and Road Entwicklung, also dieser Seidenstraßenentwicklung. Und ich denke mal, das ist wirklich ein absoluter Durchbruch, genauso wie ja diese ganze Frage der Entwicklung des fernen Ostens Russlands, der Beteiligung von China. Das war ja alles auch Teil von dem Ostwirtschaftsforum in Vladivostok. Und das ist also auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Und ich denke mal, die ganze Seidenstraßenentwicklung ist wirklich also fantastisch. Also es findet gerade jetzt in Thailand eine Konferenz statt zwischen Thailand, China und Japan, die also die Entwicklung dieser Region gemeinsam auf die Tagesordnung setzt. Und damit sieht man, dass die Absichtserklärung von Japan mit China in Drittländern wirtschaftlich zu kooperieren, also nicht nur für Afrika gilt, sondern eben auch jetzt in dem Fall für Thailand. Das hat natürlich potenziell enorme Bedeutung für die Realisierung des Kra-Kanals, also der neue Kanal durch den Isthmus von Thailand, den wir auch schon seit 30 Jahren propagieren, dass das jetzt wirklich auf die Tagesordnung kommen kann. Und das sind alles sehr, sehr, sehr gute Entwicklungen, die also Anlass zur Hoffnung geben.
Gut, werfen wir doch noch einen Blick dann auf die andere Lage, die ja seit vielen, vielen Jahren immer wieder Schreckliches hervorgebracht hat, nämlich den Krieg in Syrien. Es scheint, wir haben in den vergangenen Wochen ja deutlich und auch mehr als einmal auch die Warnung der russischen Seite hier diskutiert, dass es also möglicherweise dort zu einem neuen False Flag Angriff kommt, also wieder einer Provokation, die dann natürlich wie bei den Malen vorher zur militärischen Intervention von außen dienen soll. Das ist, kann man mal von erstmal sagen, glücklicherweise bis jetzt noch nicht passiert, aber soweit ich verstehe, ist es noch nicht ganz vom Tisch. Und jetzt kommt die interessante Frage, ist es denn so, dass die Einigung jetzt zwischen dem türkischen Präsidenten Erdogan und Wladimir Putin an der Stelle tatsächlich eine Flanke geschaffen hat, die es ermöglicht, eben die Situation dort zu befrieden. Was kannst du darüber sagen?
Also ich denke auf jeden Fall, weil die ganze Sache war ja auf Eskalation angelegt. Die Behauptung der Briten, also natürlich auch von Teilen der USA, dass also da die syrische Regierung einen Einsatz von chemischen Waffen plant und also die Großoffensive gegen Idlib sollte also stattfinden. Und es war schon vorprogrammiert, dass dann so ein False Flag Provokation passiert. Und deshalb denke ich, ist es also auf jeden Fall eine wichtige Flanke, dass jetzt Putin und Erdogan sich geeinigt haben, eine 15 bis 20 Kilometer entmilitarisierte Zone zu schaffen, die also gemeinsam vom türkischen und russischen Militär kontrolliert wird und wo also ein kurzfristiges Datum gesetzt wird, dass alle schweren Waffen abgegeben werden müssen und die ganzen Terroristen, die sich da noch befinden, von ISIS, Al-Qaida, Al-Nusra und Nachfolgeorganisationen, dass die also diese Region verlassen müssen. Und natürlich, wenn man sich überlegt, dass also wenn die Türkei und Russland und Syrien da zusammenarbeiten, dann gibt es eine gute Chance, dass das gelingen wird. Wie es genau passieren soll, ist noch nicht so genau sichtbar. Aber ich denke mal, wenn die potenziellen Kontrahenten kooperieren, dann werden die schon mit dem Problem klarkommen. Und interessant ist ja auch, dass das US State Department diese Lösung eben begrüßt hat. Also ich denke mal, das ist mit Sicherheit eine sehr kluge Flanke, um einen absoluten Mechanismus und selbstlaufenden Mechanismus zu unterbrechen. Und also, wie gesagt, es ist noch nicht die ganze Lösung. Man muss jetzt mal sehen, wie das im Einzelnen sich dann realisieren wird. Aber ich würde mal sagen, das ist eine sehr gute Entwarnung einer andernfalls extrem gefährlichen Situation. Also von daher denke ich, ist das auch auf der Seite der positiven Nachrichten zu vermelden.
Dann kommen wir vielleicht unserem Land noch ein kleines Stückchen näher. Vielleicht wird sich der eine oder andere daran erinnern, dass ja vor nicht allzu langer Zeit amerikanisches Kriegsgerät, Panzer und dergleichen hier durch Deutschland rollten auf dem Weg ins Baltikum. Und das wurde natürlich hier nicht in der nationalen Presse, das war jetzt nicht in der Tagesschau, aber durchaus zum Beispiel in brandenburgischen Medien hat man das durchaus zur Kenntnis genommen und auch mit Leuten darüber gesprochen. Und gerade die Älteren, die da befragt wurden, waren ja nun nicht besonders erfreut über diese Vorgänge, weil natürlich klar ist, dass das ist Kriegsgerät und Kriegsgerät bedeutet eben Krieg. Ich würde in dem Kontext dich einfach gerne fragen, was du von diesem Vorschlag jetzt hältst, da in Polen diese US-Militärbasis oder permanente Militärpräsenz aufzubauen. Historisch ist es vielleicht irgendwie verständlich, würde ich mal meinen, aber in dem jetzigen Kontext nicht besonders glücklich. So sehe ich das zumindest. Was denkst du?
Ja, ich sehe das schon noch ein bisschen also schärfer. Also Präsident Duda von Polen war also gerade bei Trump und hat also dort den Vorschlag gemacht. Und natürlich hat Trump erstmal gesagt, wir prüfen das, aber war nicht abgeneigt davon. Aber wie Stars and Stripes unter anderem berichten, gibt es also massiven Widerspruch im Militär. Also selbst der ehemalige NATO-Top-Mann General Ben Hodges hat also sich absolut dagegen ausgesprochen, hat gesagt, das ist eine ganz schlechte Idee, weil es der Sicherheit der NATO-Partner nichts hinzufügt, sondern im Gegenteil bei den vielen Irritationen, die mit Russland schon bestehen, noch eine weitere hinzufügt. Und verschiedene andere haben sich also auch dagegen ausgesprochen. Also es ist nicht weg vom Tisch, aber die Polen haben, natürlich ist es historisch verständlich, aber die sind auch ganz schön irrational, was Russland angeht. Und deshalb ist es also, wäre es wirklich gut, wenn das durch Widerstand im Militär selber vom Tisch käme.
Ja, vielen Dank, dass du das so klar gesagt hast. Bevor wir noch zu den etwas mehr heimischen Dingen hier kommen, wollte ich eine Frage noch einschieben, weil wir die ganze Zeit im Grunde uns mit dieser Spannungslage auseinandersetzen, die von denjenigen, die Trump aus dem Amt schmeißen wollen, gern weiter aufgebaut werden will. Also das heißt die Konfrontation vor allen Dingen mit Russland und China. Denn eines der Elemente davon ist ja nicht weg. Und das ist dieser Zollkrieg, dieser Handelskrieg, der zwischen den USA und China sich entwickelt hat, leider ganz im Gegensatz zu dem, was ja eigentlich den Ton bestimmt hatte bei den verschiedenen Treffen zwischen Trump und Xi Jinping und auch bei Trumps Besuch in China. Daher würde ich da gerne noch kurz anschließen. Was weißt du über den gegenwärtigen Standort? Ist irgendeine Entspannung zu sehen oder dass die Länder dort doch wieder aufeinander zugehen?
Nein, leider ganz im Gegenteil. Also gerade hat jetzt die chinesische Seite gesagt, dass das anstehende Treffen, also die Weiterführung des Dialogs, also von dem Chef ökonomischen Berater von Präsident Xi Jinping, Liu He, dass der wahrscheinlich nicht stattfinden soll. Der sollte am 27. September sein. Und dass wegen der neuen Ankündigung von Zöllen, die Trump gerade verkündet hat, also 10% erstmal auf 200 Milliarden Exporte von China nach USA und mit der Maßgabe, dass wenn also das nicht da irgendwie geregelt wird, dass dann ab 1. Januar 25% Zölle erhoben werden. Und das ist so gut wie alle, das betrifft inzwischen so gut wie alle Produkte, die von China nach USA exportiert werden und ist schon ein spürbarer Schlag, nicht nur für China, sondern eben auch für die US-Konsumenten, weil die Firmen, die in China produzieren oder also die werden alle auch betroffen und es muss letztlich der US-Verbraucher dann bezahlen. Aber noch dramatischer ist eigentlich die Tatsache, dass es das Vertrauensverhältnis zwischen den USA und China weiter untergräbt. Und natürlich hat der Trump ganz viele China-Hasser in seinem Wirtschaftsberatungsteam. Also der Kutloff zum Beispiel, der hat gerade gesagt, dass also der Erfolg dieser Zollpolitik schon hervorragend sei. China würde zerschmettert. Also das war die Formulierung. Und dann natürlich Peter Navarro, der also Wirtschaftschef im Weißen Haus, hat also auch nochmal eine Tirade losgelassen, China würde alles stehlen und so fort. Also das ist alles sehr, sehr negativ und ist wirklich gegen den Geist der Kooperation, den Xi Jinping gerade auch mit Trump da diskutiert hatte. Und ja, also ich denke mal, das Umfeld, in dem Trump da operiert, ist wirklich so, also man kann nur hoffen, dass wenn er jetzt diesen Coup vom Hals bekommt, dass er da freier wird und im Grunde wieder zu seinem guten Verhältnis zu Xi Jinping zurückfindet. Und im Übrigen denke ich, dass wegen der komplexen Lage in den USA letztlich nur ein Gipfel zwischen Trump und Xi Jinping die Ebene reetablieren kann, die mal existiert hat in Mar-a-Lago und dann bei dem Staatsbesuch Plus im letzten Jahr in Beijing. Also das ist sehr gefährlich und also die Chinesen haben ja, also die Idee, dass die Chinesen jetzt praktisch ihre Munition verschossen hätten, wie also einige da gesagt haben, ist natürlich vollkommener Quatsch, weil China hat viele Möglichkeiten, die haben immerhin 3 Billionen an Währungsreserven, davon 1,3 Billionen in US-Sicherheit, also Staatsanleihen. Dann haben sie natürlich die Möglichkeit, die Währung zu abzuwerten und den ganzen Effekt wieder nichtig zu machen. Also da gibt, wenn man wirklich in einen vollen Handelskrieg reinginge und reingeht, dann wäre das wirklich hochgefährlich für die gesamte Weltwirtschaftssituation. Und also die Lösung ist mit Sicherheit nicht in dieser Zolleskalation, sondern die Lösung ist Kooperation in Drittländern. Die USA sollen sich bei gemeinsamen Projekten in den Staaten, die mit der Seidenstraße kooperieren, beteiligen. Die USA brauchen dringend chinesische Hilfe bei der Infrastruktur. Also man braucht sich nur mal die Infrastruktur in und um New York anzugucken. Das ist halsbrecherisch. Das ist der absolute Niedergang. Die Straßen um New Jersey, die Leute fahren wie die Wilden. Die Top-Autobahn in New York, der Westside Riverside Drive, ist ein absolutes, sieht aus wie Dresden nach der Bombardierung. Man denkt, die Brücken fallen einem im nächsten Augenblick auf den Kopf. Also und darüber lacht die ganze Welt. Also alle Ausländer, mit denen man über die Infrastruktur in den USA spricht, wissen das und die sagen, ha, das ist ein Zeichen davon, dass die USA wirklich im Niedergang sind. Also im Grunde ist die einzige Chance wäre für die USA, mit China zu kooperieren. Und ja, dafür ist natürlich auch die Kampagne von Keisha Rogers da, Ron Wizurek, der in Dakota eine Wahlkampagne hat. Also ich denke, das ist noch nicht das letzte Wort, aber dieser Handelskrieg ist auf jeden Fall schlecht.
Nun, uns bleibt jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, aber wir sollten auf jeden Fall über den Fall sprechen noch, der das Land ja hier sehr beschäftigt, denn gerade seit, ich weiß gar nicht, seit gestern oder seit heute früh steht ja fest, dass scheint, so wie es aussieht, der Herr Maaßen auch schon wieder so einen spektakulären Stunt hinkriegt, den auch schon andere geschafft haben, die Treppe aufwärts zu fallen. Aber es ist natürlich die Lage an sich nicht zu spaßen. Wie gehst du da eigentlich ran? Sind das vernünftige Vorgehensweisen oder wie ist dieser sehr komplexen Lage eigentlich Herr zu werden und wo liegt da der positive Ausweg?
Ja, also ich denke mal, das ist wirklich ein Spiegelbild dessen, was in Deutschland schiefläuft. Also ich habe das zwar nur aus einer gewissen Distanz verfolgt, aber dass der Maaßen quasi gesagt hat, dieses Video aus Chemnitz, das sei also eine Fälschung gewesen, was es nicht war, obwohl seine Behörde das nicht mal geprüft hat, sondern hat einfach seine unmaßgebliche Meinung da persönlich losgelassen und natürlich damit Wasser auf die Mühlen der AfD geschüttet. Und dass der jetzt von Seehofer da als Staatssekretär nominiert wird und zwei Gehaltsklassen höher gestuft wird, also das erhitzt schon die Gemüter. Aber man muss natürlich sehen, dass es ein Kuhhandel ist und ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass die SPD-Spitze das nicht mit ausgehandelt hat. Deshalb die Empörung, die da jetzt kommt, ist so ein bisschen auch, denke ich mal, scheinheilig und einfach nur Theater, was da gemacht wird. Aber es ist reflektiert, es wird in Deutschland einfach nicht diskutiert, was sind die wesentlichen Themen. Die wesentlichen Themen sind eben, wie gesagt, diese absolut beispiellose Auseinandersetzung in Amerika, also jetzt die Aufdeckung dieses britischen Coups, die fantastischen Entwicklungen um Korea, die ganze Frage der Seidenstraße, die ja immer noch, also die Leute hier haben, also nur wenige Leute wissen wirklich, wie groß das Potenzial ist. Und naja, man kann vielleicht als mini-positiven Punkt sagen, dass sowohl die Linke als auch die Grünen jetzt irgendwie sich für den Trennbankensystem ausgesprochen haben. Das ist ein Mini-Lichtblick, aber da fehlt noch sehr, sehr viel. Und natürlich, solange die so grün sind, wie sie sind, ist es auch ja wirklich nur ein Mini-Mini-Schritt und nicht mehr. Aber immerhin, es ist positiv zu erwähnen. Ganz im Gegensatz dazu Italien, der Handelsminister Di Maio war gerade oder ist gerade in China und hat dort eine Absichtserklärung zwischen China und Italien veröffentlicht oder unterzeichnet, dass man gemeinsame Projekte machen will in Afrika. Es gibt eine Kooperation jetzt zwischen Alitalia und einer chinesischen Luftfahrtgesellschaft. Also das geht alles in eine positive Richtung. Und wie gesagt, also Österreich, was auch viel beschimpft und verleumdet wird, die machen eine richtige Politik. Da findet Ende dieses Jahres, Anfang Dezember, ein EU-Afrika-Forum statt, von Kurz initiiert. Da geht es also auch um die Entwicklung, Industrialisierung von Afrika, weil die EU bezeichneterweise es abgelehnt hat, das zu einem offiziellen Gipfel zu machen zwischen der EU und der Afrikanischen Union, hat der Kanzler Kurz das jetzt umgenannt in EU-Afrika-Forum, wo also vorwiegend Geschäftsführer und große Firmen eingeladen wird. Und ehrlich gesagt ist das wahrscheinlich auch erfolgsversprechender, als wenn man da einen Haufen EU-Bürokraten hat, die sowieso da immer nur auf die Bremse treten. Also im Umfeld von Deutschland bewegt sich eine Menge. Und ich kann Sie, unsere Zuschauer, nur also bitten und auffordern, werden Sie bei uns aktiv. Also wir sind wirklich vielleicht zahlenmäßig nicht, aber von der Analyse und von den Lösungen her wahrscheinlich die wichtigste Kraft in unserem Land.
Vielen, vielen Dank, Helga, für deine wertvollen Einschätzungen. Danke auch an Sie fürs Einschalten. Und ja, ich hoffe, dass wir uns hier in der kommenden Woche auch wiedersehen. Bis dahin.
Ja, tschüss.